Hallo miteinander. Ihr wisst ja, dass Fabian Grischkat und ich mit unserem Format Schräg im Stall pausieren. Aber das Pausieren tut mir nicht gut. Mich hat der Tatendrang gepackt und ich mache ein neues Format. Klappe, Thomas trifft. Und hier bekommt ihr die Uncut-Version im Podcast. Ich treffe gleich Judith und ich möchte mich wirklich intensiv mit ihr sprechen, auseinandersetzen. Ich selber bin ja ein homosexueller älterer Herr, Politiker noch dazu. Aber natürlich ist das ganze Thema Regenbogenfamilie vor 20, 30 Jahren überhaupt kein Thema gewesen. Und eigentlich sind das so ein paar blinde Flecke, die ich habe. Und in dem Gespräch mit Judith möchte ich heute richtig hinhören, was sie bewegt, was ihren Sohn bewegt, ihre Frau, die lesbische Community, in der sie ist, aber natürlich auch die ganzen Themen, die LGBTIQ+-Bewegung heute hat. So, und im Grunde, im Klartext, ich will aus meiner Blase raus. Das, was ihr jetzt gleich hört, das ist mein neues Format. Ich möchte mit Menschen zusammenkommen, die ich nicht kenne, die mir fremd sind. Ich möchte ihre Geschichte hören. Wenn ihr mit mir dabei sein wollt, dann abonniert das. Ihr wisst, bei mir geht's immer klar und deftig zu. Judith, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Ja, ich bin Politiker und als Politiker ist man gerade in Berlin immer so ein bisschen in so einer geistigen Blase drin. Und ich möchte wirklich jetzt viele Menschen kennenlernen und du bist sozusagen die Erste, die ich eingeladen habe, damit ich so ein Stück stärker aus meiner Blase rauskomme.
Was war deine Motivation? Genau, mich einzuladen oder genau jemanden zu diesem Thema einzuladen?
Ja, also ich habe mir gewünscht, zwei Wünsche hatte ich konkret. Ich wollte in die Lausitz gehen, zu einem Braunkohlearbeiter.
Oh.
Mhm. Und das werde ich auch machen, irgendwann im September. Und ich wollte eine lesbische Mutter. Ja, das war tatsächlich, um das gerade so frank und frei zu sagen,
ja.
Ich wollte eine lesbische Mutter kennenlernen. Ich selber bin ja homosexuell und seit 36 Jahren mit meinem Partner oder meinem Mann jetzt zusammen. Aber wir haben auch ganz wenig Kontakt mit lesbischen Paaren und lesbischen Frauen. Das ist eine Welt, die ich verstehen wollte.
Gibt es denn eine ganz drängende Frage, die du hast?
Eine drängende Frage?
Wo du sagst, das wolltest du immer schon mal wissen.
Also ich...
Gab es vielleicht einen eigenen Kinderwunsch bei euch, wo ihr gesagt habt, das wäre eigentlich eine schöne Option gewesen in eurem Leben, das ihr euch nicht erfüllt habt? Oder vielleicht habt ihr es euch erfüllt?
Also ich habe tatsächlich mal... Steven gefragt, liegt aber wahrscheinlich 20 Jahre zurück,
ja.
Ob wir ein Kind adoptieren. Und dann haben wir das intensiv diskutiert und meine Karriere und seine Karriere und ich immer sozusagen im Pendel und er auf internationalen Reisen. Und dann haben wir das verworfen, haben gesagt, wir bringen die Zeit nicht auf und die Energie. So, und das ist natürlich etwas, ich habe ja gehört, du bist Ingenieurin und arbeitest in großen Unternehmen. Und wie kriegst du das zusammen? Dein Sohn ist 6 Jahre alt, ne?
Genau, mein Sohn ist 6 Jahre. Ich arbeite Vollzeit als Ingenieurin in besagten Unternehmen. Aber ich glaube, ganz viel ist eine Frage des Willens und der inneren Einstellung. Ich bin, was ich immer wieder feststelle, an manchen Punkten doch in einem anderen Land groß geworden. Ich bin in der DDR geboren Und in meiner Familie war meine Oma schon Vollzeitkraft. Die hat in einem Jugendamt gearbeitet. Meine Uroma war Postbotin, hat Vollzeit gearbeitet. Meine Mama war Ingenieurin, hat Vollzeit gearbeitet. Und die Frage, ob das geht, die hat sich einfach nie gestellt. Es waren so viele Rollenvorbilder da, die gesagt haben, natürlich geht das selbstverständlich.
Ja, aber dann ist doch das für dich sozusagen, und wann bist du in den Westen gekommen, den sogenannten?
Der sogenannte Westen, der war dann, glaube ich, schon lange nicht mehr Westen. Ich bin zum Studium nach Bayern gegangen, Berlin aus. Das war so Höhe 2003, 2004.
Ja.
Und dann eigentlich noch mal ein bisschen durchs Land meandert. Ich habe in Schleswig-Holstein gelebt, dann noch mal in Berlin gelebt und bin dann beruflich, habe ich mich eigentlich final für München entschieden.
Und dann warst du die einzige Frau unter den Ingenieurstudierenden? Oder hast du noch eine Geschlechtsgenossin gehabt? Oh, jetzt wird es aber ziemlich sumpfig.
Nee, tatsächlich, sehr erstaunlich. Es hat doch tatsächlich für sehr viel Aufruhr gesorgt, war mein Studiengang. Ich habe das an der Universität Kiel studiert.
Ja.
Und wir hatten verrückterweise eine 50-50-Quote. 50% Mädchen, 50% Jungs. Und so sind wir reingegangen ins Studium und so sind wir auch wieder rausgegangen.
In den Materialwissenschaften?
In den Materialwissenschaften, ja. Das war eine erstaunlich hohe Frauenquote. Aber da habe ich mich nicht einsam gefühlt. Das kam dann erst im Beruf.
Ja.
Da ist man dann in dem technischen Bereich doch eher der Exot.
Aber wenn du jetzt mit einer Mutter, einer Großmutter aufgewachsen bist, für die Vollzeitarbeit und Familie und Kinder natürlich und normal war, dann war das doch irgendwo, ist es ja dann ein Schock, wenn man dann auf so eine Welt trifft, in der das zum Teil noch als Rabenmutter bezeichnet wird.
Ja, ist tatsächlich ein Kulturschock. Der Kulturschock, ich weiß noch, dass er mich eigentlich als Kind schon ereilt hat.
Ja, wieso?
Wieso? Ich war selber Schülerin und da gab es das Themengebiet der Ganztagsschule. Das ist ganz stark aufgekommen Ende der 90er Jahre. Und ich habe da gesessen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und habe dann meine Eltern gefragt und habe gesagt, was ist denn eine Ganztagsschule? Weil ich war schon immer den ganzen Tag in der Schule. Was soll denn jetzt die Ganztagsschule sein? Und dann haben meine Eltern mir versucht zu erklären, dass das eben tatsächlich nur in den neuen Bundesländern so ist, dass die Kinder den ganzen Tag in der Schule sind, in den alten nicht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ach, wenn ich dann mal Mutter werde, dann ist das Thema erledigt. Das ist ja dann gelöst. Das sind dann noch so 20 Jahre und dann muss mich das nicht mehr interessieren. Und bin eigentlich sehr erstaunt, dass das bis heute nicht gelöst ist und dass das ganze Modell hier in den alten Bundesländern eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass die Frau entweder Teilzeit arbeitet oder gar nicht arbeiten geht. Das heißt, der ganze Betreuungsbedarf für die Kinder, das ist schon, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung, aber es ist schon sehr stark darauf ausgerichtet, dass Frauen eben nicht Vollzeit arbeiten.
Findest du das diskriminierend?
Ja. Das finde ich tatsächlich sehr diskriminierend.
Und du spürst es auch so?
Ja, es macht mich tatsächlich auch ein Stück weit wütend, weil ich denke, warum? Es gibt keine, also ich nehme ja auch nicht das sehr starke Bedürfnis der Frauen wahr, dass sie das wollen, sondern ich nehme eher das Bedürfnis wahr, dass sie gerne stärker in den Beruf gehen würden.
Ja.
Aber letztendlich die Mittel und die Möglichkeiten fehlen und schlussendlich man dann doch irgendwann dann den bequemeren Weg sucht und sagt, okay, dann mache ich das halt so.
Jetzt hast du ja von den Frauen gesprochen. Mhm. Das heißt, das klingt schon ein Stück kämpferisch. Ja, du hättest auch sagen können, bei mir ist das so.
Ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich ja quasi stellvertretende Vorsitzende eines nicht ganz kleinen Vereins.
Wie heißt der?
Der heißt Les Mamas e.V.
Les Mamas?
Ja.
Aha, okay.
Ein Verein für lesbische Frauen mit Kinderwunsch und welche, die schon Kinder haben.
Aha, okay.
Und tatsächlich lebe ich das oder erlebe ich das auch in diesem Verein. Wir sind über 200 Mitfrauen, dass da auch sehr oft, sehr viel, sehr klassisch noch das alte Rollenmodell auch bei zwei Frauen dann gelebt wird. Das heißt, die eine bleibt zu Hause mit den Kindern, die andere geht Vollzeit arbeiten. Und das auch zwischen diesen Frauen nicht immer, aber unter Umständen für Spannungen sorgt und die das eigentlich gerne anders lösen wollten. Aber oftmals geht es nicht.
Die also gezwungenermaßen dieses alte Rollenmodell leben oder gelerntermaßen?
Zwang, würde ich sagen, ist fast schon ein bisschen zu viel, aber es ist gelerntermaßen und es ist einfach viel einfacher, den Weg so zu gehen, als sich diesen anderen erstmal zu erkämpfen.
Ja, jetzt bist du Ingenieurin in einem großen Unternehmen, das wahrscheinlich überwiegend männliche Ingenieure hat.
Ja.
Würde man sagen, so 11% Frauen, oder?
Ja, es sind ein bisschen mehr, 13, aber die 11 waren gut geschätzt.
Ja.
Vielleicht sind es auch schon 15, ich habe nicht die Ganztages, aber in der Größenordnung, ja.
So, und dann, das ist dann die Situation, dein Oscar, der 6 Jahre alt ist und den du sozusagen mit dem Beruf zusammen, wie ging das eigentlich? Wie hast du, ich meine, das fragt jetzt der Westler, wie du das gemacht hast.
Wie ich das gemacht habe? Tatsächlich ist mein Sohn ja lange ersehnt und heiß erfleht.
Ja.
Es war ein sehr, sehr langer Wunsch, der irgendwann in Erfüllung gegangen ist. Das heißt, ich habe das gemacht, was die allermeisten Frauen machen. Ich bin erst mal ein Jahr zu Hause geblieben und habe die Zeit, wo er so klein ist, sehr intensiv genutzt und wollte nach einem Jahr wieder Vollzeit in den Beruf einsteigen. Ja. Und das war schwierig. Das war von verschiedenen Seiten schwierig. Es war zum einen schwierig, überhaupt einen Kindergartenplatz zu finden, der so lange offen hat. Das geht meistens sehr häufig dann nur noch über private Träger, wo man sehr, sehr sozusagen, es ist sehr geldintensiv, das zu finanzieren.
Dein Sohn in den privaten Kindergarten?
Ich habe Gott sei Dank einen Kindergarten dann gefunden und das war ein ganz, ganz großer Glücksfall, der so einer städtischen Förderung unterlag, der entsprechend nicht so teuer war, der aber einen privaten Träger hatte und sehr lange offen hatte. Aber es war wirklich ein großer Glücksfall. Von diesen Plätzen gab es nicht sehr viele. Ich habe es geschafft, da einen zu bekommen. Das war quasi die eine Seite, die schwierig war. Und das zweite war tatsächlich auch, den Arbeitgeber zu überzeugen, dass man das möchte, wieder Vollzeit in den Beruf einzusteigen und auch eigentlich wieder die gleiche Stelle haben möchte mit der gleichen Verantwortung, die man vorher hatte.
Du hast ja vielleicht gehört, dass ich mal so Personalchef war.
Ein bisschen.
Ja, also ich gehöre tatsächlich zu denen, die wirklich seit langem für Chancenfairness kämpfen. Mhm. Also insofern, das war eigentlich auch mit noch ein zweiter Treiber, warum ich dich kennenlernen wollte. Und ich erlebe natürlich viele Firmen, die sich das nicht vorstellen können, dass Frauen, und jetzt ich frage einfach mal, wart ihr ein Paar gewesen?
Ja, wir waren ein Frauenpaar.
Ja.
Meine Frau ist Führungskraft, auch in der Automobilbranche.
Ja.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir beide eingeordnet worden sind in einem doch relativ heteronormativen Weltbild. Das heißt, ihr war sehr stark die Anforderung, naja, du bist ja jetzt quasi für deine Familie zuständig.
Ja.
Du musst dich ja jetzt auf deine Karriere konzentrieren. Du musst sehr viel Zeit hier in dieser Firma verbringen, um nach oben zu kommen. Das heißt, sie hatte sehr wenig Platz fürs Muttersein. Sie hat da wirklich.
Sie wurde in so ein männliches.
Sie wurde tatsächlich in ein sehr männliches Bild gedrückt, wo sie auch nicht so richtig wusste, wie sie das jetzt beantworten soll. Und ich wiederum wurde in ein sehr weibliches Bild gedrückt. Das heißt, bei mir war dann eigentlich die Anforderung, ja, das ist doch klar, dass du in Teilzeit jetzt kommst. Warum möchtest du denn jetzt Vollzeit arbeiten?
Aber du bist doch hochqualifizierte Ingenieurin.
Ja.
Ja, aber da hat die Tatsache, dass sie Führungskraft war, Das war sozusagen, wurde mit dem Maskulinen assoziiert.
Das wurde mit dem Maskulinen assoziiert, genau. Und sie war ja auch nicht diejenige, welche die das Kind geboren hat. Das war dann auch, also ich hatte das Gefühl, sie wurde da sehr stark einfach in diese Sicht, die im Management vorgeherrscht hat, in diese sehr männliche Sicht mit hineingesogen.
Also das ist, also das habe ich bisher wirklich, das sind für mich neue Sichtweisen. Mhm. Na, weil das ist jetzt das im Grunde, diese maskulin-feminin-Stereotypen auch auf lesbische Paare.
Ja, ist tatsächlich.
Das ist, ja, erlebst du das auch in deinem Verein, dass das ähnlich ist oder ist das bei dir die Ausnahme?
Nee, ich erlebe das eigentlich immer wieder, dass das sehr ähnlich ist. Ja. Dass, sehr häufig, dass einfach dann auch vom Umfeld her in die Richtung gerückt wird. Die Frauen sagen, ich würde es eigentlich gerne anders lösen. Aha. Aber da gar nicht so richtig der Raum ist.
Wie würden die Frauen das gerne lösen wollen?
Spannenderweise habe ich auch sehr viele Männerpaare in meinem Bekanntenkreis. Die lösen das eigentlich immer so, dass sie sich die Elternzeit teilen. Jeder ist ein halbes Jahr zu Hause mit dem Kind. Okay. Und beide gehen nachher meistens mit 30 oder 35 Stunden in den Beruf zurück. Also ein bisschen reduziert, aber fast immer auch gleichwertig. Das heißt, beide neben ihrer Elternrolle war. Ich glaube, das ist auch gerade, wenn ich als homosexuelles Paar ein Kind bekomme, ich habe mir das ja sehr lange gewünscht. Das ist mir ja nicht zufällig passiert. Ja. Ich will ja auch sehr viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Und tatsächlich bei zwei Männern wird das zumeist aufgeteilt.
Und die Firma akzeptiert das?
Die Firmen akzeptieren das, ja. Also erstaunlicherweise da ist also da noch ein Potenzialfeld.
Ja, aber das ist ja eine, ich meine, das ist ja eine sehr spannende Betrachtung, weil man könnte ja im Grunde sagen, Frauen erleben Diskriminierung. Mhm. Und wenn man jetzt eine Art, was ja manche tun, eine Art Opferpyramide aufbaut, könnte man sagen, dass lesbische Frauen im Unterschied zu homosexuellen männlichen Paaren noch mal mehr ein Stück Diskriminierung erfahren.
Ich glaube nicht, dass sie mehr Diskriminierung erfahren, als Frauen normalerweise im Berufsleben erfahren. Also ich glaube, die Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben mache, unterscheidet sich nicht wesentlich von der Erfahrung, die eine heterosexuelle Frau mit ihrer Familie im Berufsleben macht. Für die Co-Mutter sieht es, glaube ich, anders aus, weil die sieht sich plötzlich einem Rollenverständnis gegenüber gesehen, das sehr stark vermännlicht ist, wo sie sagt, Moment, wollte
also
ich eigentlich gar nicht, genau, also meine Frau,
ja,
die ist, glaube ich, hat sich sehr stark diskriminiert gefühlt. Und ich glaube, bei den Männern ist es fast ein bisschen positiver, weil man ihnen halt dann doch bei zwei Vätern noch ein bisschen mehr mütterliche Anteile mit zugesteht und sie wahrscheinlich sehr viel einfacher in Teilzeit gehen lässt, als das bei einem normalen heterosexuellen Vater der Fall wäre.
Zumal sie dann ja auch dann eher eine mäßig reduzierte Teilzeit haben.
Ja, genau. Eigentlich ist das ja auch fürs Unternehmen, kann ich mir vorstellen, 30, 35 Stunden ist nur ein geringer Einbruch, wenn überhaupt messbar, der Leistungsfähigkeit, aber sie haben die entsprechende Freizeit.
Das heißt, du musst das richtig drum ringen, dass du in Vollzeit zurückkommst.
Ich musste ringen.
Ich habe jetzt nicht kämpfen gesagt, das hat mir zu martialisch geklungen.
Ja, war anstrengend, ja.
Ja, diese Frage, dass du gern auch intimere Fragen beantwortest, das löst bei mir schon aus, dass ich glaube, du entwickelst dich zur Aktivistin für eine Sache. Ja? Also du hast ein persönliches Anliegen, aber da über das Persönliche hinaus sagst du eigentlich, ich will für etwas kämpfen. Und was ist das?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist sehr viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, ganz allgemeine Elternprobleme, die, glaube ich, nicht unbedingt queere Eltern im Speziellen haben, sondern die alle betrifft. Und das, was mich aber zur Aktivistin macht,
genau,
das sind natürlich nicht meine Probleme als Mutter meines Sohnes, sondern ganz viele Fragen um queere Elternschaft, die das nochmal extra komplizierter machen, als es ohnehin schon ist.
Und das allemal kompliziert heißt, dein Sohn kommt jetzt in die Schule und
Und jetzt beginnt die ganze Sorge, findest du, musst du deinen Job wieder reduzieren?
Genau, es beginnt.
Du magst ihn,
den ich, Job? Ich mag meinen Job, ja, ganz offensichtlich. Es beginnt einfach wieder erneut. Also ich meine, mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt und ich führe zum dritten Mal den Kampf um die Frage, wird es einen Betreuungsplatz geben? Ist der Nachmittag meines Sohnes irgendwo gesichert? Gibt es eine, ja, Mittagsbetreuung? Gibt es einen Hortplatz? Und das sind einfach doch immer wiederkehrende Fragen, die man hat, wenn man neben dem Elternsein auch noch einen Beruf hat.
Und was drüber hinaus, was bewegt dich da?
Was mich als queere Mama bewegt?
Ja.
Also ich glaube, dass eins der ganz, ganz großen Themen, weiß ich gar nicht, ob du da so mit vertraut bist, aber tatsächlich ist der Weg zu einem Kind als homosexuelles Paar ja ein ziemlich langes. Du hast ja vorhin beschrieben, dass du ein bisschen überlegt hast mit deinem Mann, wollt ihr das nicht?
Ja.
Ihr habt damals über eine Adoption nachgedacht. Bei zwei Frauen ist der Weg ja meistens, geht nicht über eine Adoption, sondern letztendlich geht er über eigene Kinder, die man miteinander bekommt.
Ja.
Das heißt, eine von beiden trägt ein leibliches Kind aus.
Ja.
Das zu bekommen ist in diesem Land schon mal gar nicht so einfach. Das sind viele Steine, die da im Weg liegen. Und dann gemeinsam sozusagen die Elternschaft als Frau und Frau zu begründen, ist noch einmal ein komplizierter Weg. Und wenn man diese Elternschaft vielleicht nicht nur als Frau und Frau begründen will, sondern noch mit dem schwulen Freund,
ja,
mit dem man das Kind zusammen bekommen hat oder wem auch immer, der dann noch die dritte Person ist, die auch noch mit einbinden möchte, dann wird das eigentlich noch mal sehr, sehr viel komplizierter, als es ohnehin schon ist.
Hast du auf dem Gang zu Behörden, ich sage jetzt mal wirklich Gang, man geht ja diesen Bittgang.
Ja, in die Behörden. Man geht einen Bittgang,
ja,
das ist so.
Und erlebst du da Ignoranz, Naivität, bösen Willen?
Nein.
Und Bürokratie?
Nein, also man begegnet fürchterlich viel Bürokratie.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber letztendlich führt der Weg zu einem gemeinsamen Kind als lesbisches Paar ja über die Stiefkindadoption.
Ja, das ist.
Das,
ja,
heißt, eine von beiden trägt das Kind aus, ist automatisch die Mutter des Kindes und die zweite hat erstmal keine Rechte.
Sondern muss das Kind dann.
Muss das Kind tatsächlich relativ umständlich über den Weg der Stiefkindadoption adoptieren.
Ja.
Und das ist ein Weg, der auch wieder ein bisschen mit Ängsten gesäumt ist, weil letztendlich könnte der Staat ja Nein sagen,
ja,
zu der eigenen Elternschaft. Er könnte irgendeinen Grund zur Verweigerung finden. Das ist tatsächlich meistens nicht der Fall. Das heißt, die Jugendämter reagieren eigentlich, würde ich sagen, sehr verständnisvoll für die Situation. Sie sind sich bewusst, dass sie einen formellen Akt ausführen müssen. Also auch die Familiengerichte, alle tragen diese Gesetzgebung mit, aber man spürt ihnen an, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, weil es auch für sie ein sehr unnötiger Weg ist, diesen Weg zu gehen. Also letztendlich kommt das Jugendamt beispielsweise ja bei einem zu Hause vorbei und guckt, ob das Kind dort gut aufwachsen kann. Und das ist,
das heißt, die haben bei dir inspiziert?
Man wird inspiziert, ja. Das ist, da kommt jemand und guckt, ob man, ja, in der Lage ist, eine vernünftige Elternschaft zu übernehmen, ob man fähig ist, für sein Kind zu sorgen.
Und da werden beide Elternteile werden dann befragt.
Beide Elternteile, ja, werden
Elternteile
befragt.
Elternteile sind sie ja nicht.
Es ist ja nur, ja, einer, das, genau, Elternteil, genau. Der zweite wird befragt. Muss zusätzlich noch beispielsweise einen sehr langen Lebensbericht schreiben, muss also handschriftlich über mehrere Seiten darlegen, warum er denn dieses Kind jetzt adoptieren möchte.
Das
eigentlich seins ist. Ja, das,
ja,
ist. Und es ist am Ende des Tages ein Prozess, je nachdem, wie schnell es geht, aber so 1,5 Jahre kann man damit rechnen, verbringt man damit für das Kind. Und jetzt haben wir zum Beispiel im Verein auch Frauen, die haben 4, 5 Kinder, die machen diesen Gang 4, 5 Mal mit den Behörden. Da kommt 4, 5 Mal das Jugendamt vorbei. Das ist eine echte Diskriminierung. Ja. Weil wann kommt schon das Jugendamt in einem normalen Haushalt in Anführungszeichen vorbei? Es stellt ja auch nicht die Frage, ob ich Eltern werden darf, sondern es kommt natürlich in Notsituationen, ist es ganz wunderbar, dass es diese Einrichtung gibt und es ist großartig, dass Familien unterstützt werden.
Ja.
Aber es ist in diesem Falle ja keine Notsituation. Da sitzen zwei Eltern, die haben sich sehr bewusst dafür entschieden, ein Kind zu bekommen. Die haben sich jahrelang darauf gefreut, vorbereitet. Es ist ihnen ja nicht zufällig passiert. Es ist ja keiner aus Versehen schwanger geworden. Und die müssen sich trotzdem dieser Situation stellen, dass ihre Fähigkeit als Eltern erstmal gefühlt vom Staat bewertet wird.
Also das mit der Adoption, das war mir bekannt. Mhm. Aber die entwürdigenden Umstände, ja, die damit verbunden sind, dass man sozusagen 5 Seiten schreiben muss über die eigene Motivation, offensichtlich.
Ja, offensichtlich, ja.
Es ist fast ein Bewerbungsschreiben.
Es ist ein Bewerbungsschreiben ums eigene Kind.
An den Staat um das eigene Kind.
Ja.
Unglaublich.
Also ich meine, das muss man auch wirklich sagen, die Institutionen des Staates, die damit betraut sind, die versuchen dem wirklich sehr viel Würde zu geben.
Ja.
In allen Fällen, die wir jetzt so auch gesammelt haben als Verein, machen die das wirklich sehr gut. Aber es ist ein formal-juristischer Akt, der hat keinen Inhalt. Es ist einfach nur, dieser Akt ist da, weil es für Regenbogenfamilien kein eigenes Gesetz gibt, weil einfach die Abstammungsfrage nicht geregelt ist. Und weil man einfach Regenbogenfamilien an die bestehenden, sagen wir mal, Gesetze, die es schon gab, mit angedockt hat, ohne zu fragen, was jetzt die spezifischen Fragestellungen dahinter sind.
Und welche Herausforderungen gibt es jetzt für den samenspendenden Mann?
Oh, viele. Ja. Es gibt tatsächlich ziemlich viele. Also was man tatsächlich wissen muss, diese Lücke im Gesetz, die gibt es nicht nur bei der Elternschaft, sondern diese Lücke im Gesetz gibt es auch schon auf dem Weg, Eltern zu werden.
Okay.
Das heißt, bin ich jetzt ein heterosexuelles Paar und der Mann ist unfruchtbar, dann gehe ich einfach zur Samenbank. Ich sage, hallo, ich bin die Familie Meier, wir haben einen Kinderwunsch. Und dann würde ich durch diese Samenbank Unterstützung erfahren. Wenn ich das als Frau und Frau versuche, dann wird das schwierig. Weil dann sagt die Samenbank, wunderbar, wir unterstützen nur verheiratete Paare. Bis vor wenigen Jahren hat man sich damit gerettet, dass man gesagt hat, ihr seid ja nur verpartnert, nicht verheiratet.
Ja, das ist geändert.
Das ist geändert. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, mit der Ehe für alle ist auch das geregelt.
Aber nicht.
Aber das ist es nicht. Tatsächlich, weil das Abstammungsrecht, das da hinterherläuft, das ist nicht geregelt. Das heißt, wenn ich als heterosexuelles Paar ein Kind bekomme, ist der Mann automatisch der Vater des Kindes. Egal, wer es tatsächlich biologisch ist. Ja. Bei Frau und Frau sagt der Gesetzgeber, naja, es ist ja jetzt, biologisch wird er ja nicht zu einem Kind gekommen, also frage ich jetzt doch die Frage, wer der Vater dahinter ist. Und da wird es ein sehr großer Graubereich für alle Beteiligten. Es wird ein großer Graubereich für die Ärzte, die lesbische Paare unterstützen. Es wird ein großer Graubereich für die Männer, die lesbische Paare unterstützen. Beispielsweise ist eine deutsche Samenbank oder eine europäische oder deutsche Samenbank kommen gar nicht in Frage. Ich kann also entweder den Weg gehen, dass ich eine ausländische Samenbank anfrage. Dänemark und die USA sind dort beispielsweise sehr bekannt in den Kreisen. Und der zweite Weg ist, dass ich einfach einen privaten Spender aus meinem Umfeld frage. Und dieser private Spender
muss dann.
Der ist jetzt vom deutschen Gesetz nicht so ganz geschützt. Ja? Den könnte ich theoretisch, wenn ich bösen Willens wäre, auf Unterhalt verklagen. Das macht es für ihn kompliziert, einfach zu sagen, wunderbar, ich helfe euch gerne. Weil es ja ein sehr großes Vertrauensvorschuss ist, zu sagen, okay, ich wünsche, hoffe und gedenke, dass du als Paar mich nicht auf Unterhalt verklagen wirst. Und die andere Seite ist aber auch schwierig, denn in dem Moment, wo ich einen Vater habe, der bekannt ist, guckt der Gesetzgeber natürlich auch erstmal diesen Vater an, der bekannt ist. Und da gibt es für die Co-Mütter auch große Schwierigkeiten und Ängste. Wird denn das Adoptionsverfahren durchgehen? Wird der Vater zustimmen? Wird das alles so ausgehen, wie ich mir das wünsche? Also es ist in beide Richtungen eigentlich ein Risiko, dass man da eingeht.
Also es gibt im Grunde die legalen, offenen Flanken an diesem Thema, die dich zwingen und deine Frau zwingen, in entwürdigende Prozesse reinzugehen. Mhm. Und es gibt die psychologischen Ängste, weil man schlussendlich nicht weiß, ob alles gut geht.
Genau, schlussendlich weißt du, wenn du die Reise beginnst, nicht, ob alles gut geht. Ja. Es gibt immer wieder die Angst, es könnte scheitern.
Also was du eigentlich jetzt adressierst und sagst, und das heißt ja eigentlich, ich höre dich frohgemut über deinen Job sprechen. Du bist zufrieden bei der Arbeit. Ne? Die wirkliche Diskriminierung ist im öffentlich-rechtlichen Raum.
Ja, also tatsächlich als Regenbogenfamilien ist die wirkliche Diskriminierung, dass es tatsächlich für diese Form der Familie keine Gesetze gibt, die das irgendwie regeln, sondern es ist immer angeflanscht an bestehende Gesetzgebungen, die sich eben sehr stark an heterosexuellen Familien orientieren, beziehungsweise ja ausschließlich für die geschrieben worden sind. Und da versucht man jetzt irgendwie anzudocken und irgendwie Wege zu finden zur allseitigen Verunsicherung eigentlich. Zur Verunsicherung der Co-Mutter, zur Verunsicherung des Spenders, auch zur Verunsicherung der Ämter, die man damit betraut. Auch die fühlen sich damit nicht wohl. Es ist eigentlich eine sehr unzufriedenstellende Situation für alle Beteiligten.
Und warum glaubst du, wird das nicht verändert?
Oha.
Ja, ich meine, das...
Also das wäre doch eigentlich eine wunderbare Frage an dich.
Eigentlich, ja, aber... das ist mal... Ich, natürlich kann man sagen, das liegt in der Hand der Politiker. Aber ich möchte wirklich... Warum glaubst du, dass ein Teil der Politiker das nicht macht? Auch ein Teil der Politikerinnen.
Ich bin mir auch gar nicht so bewusst. Wir hatten ja schon das Schlagwort Ehe für alle.
Ja.
Und ich glaube, für ganz viele war das die völlige Gleichstellung in der Gesellschaft. Also wenn ich sage, es gibt da übrigens noch etwas, da sind wir noch nicht gleichgestellt, stoße ich auf sehr viel Verwunderung. Dann sagen ganz viele, das wusste ich gar nicht.
Also eine reine eine Wissenslücke.
Ich glaube zum einen, dass es eine Wissenslücke ist. Zum zweiten ist es vielleicht auch eine Frage der Angst, dieses Thema wirklich zu berühren, der gesellschaftlichen Diskussion, die das nochmal auslöst, weil das Gesetz, das man dazu anfassen müsste, das Abstammungsrecht, glaube ich, nochmal sehr viele Emotionen gesellschaftlich auslöst. Wenn du sagst, das will ich jetzt nochmal anfassen und ich schreibe in dieses Gesetz, dass nicht nur Mann und Frau ein Kind miteinander haben können, sondern auch Frau und Frau und auch Mann und Mann. Das wäre ja weitergedacht die Konsequenz. Das müsste ja in diesem Gesetz stehen.
Das heißt, dass die öffentliche Debatte im Augenblick, dass man sagt, jetzt wollen wir das Fass nicht weiter aufmachen.
Ich glaube, es ist an einer Stelle, wo man sagt, das wirst du ja wahrscheinlich selber auch in den letzten 30 Jahren erfahren haben, es geht immer so ein bisschen schrittweise. Es kommt immer ein gewisser Schritt. Es kam die Möglichkeit der Verpartnerung, aber es ging eigentlich mit sehr vielen Pflichten und ganz wenig Rechten einher. Ganz langsam über die Jahre sind die Rechte mit dazugewachsen, bis es irgendwann...
So habe ich das erlebt, ja.
Genau, in der Ehe für alle gemündet ist. Und das sind einfach immer so... Schritte, einzelne Schritte, die
aber
wir da als Gesellschaft geben. Es gibt nicht den vollen Durchbruch, der einfach sagt, warum machen wir eigentlich einen Unterschied? Beim Thema Familie gibt es einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Interessensverbände, die ein sehr konkretes Bild davon haben, wie Familie ist.
Ja gut, ich meine die Kirchen,
und, klar. Genau, das ist einfach Vater, Mutter und beliebig viele Kinder dazu.
Ja.
Und dass das aber auch Mutter, Mutter und beliebig viele Kinder oder Vater, Vater und beliebig viele Kinder sein können, diesen Begriff tatsächlich so zu weiten, glaube ich, ist gesellschaftlich, nehme ich das überhaupt nicht mehr als Grenze wahr, aber ich glaube, es gibt sehr viele Interessensverbände, die dort...
weil diese Frage, was ist Familie?
Ja.
Das berührt ja religiöse Sachverhalte und religiöse Überzeugungen. Mhm. Aber es geht auch um Verteilungskämpfe.
Meinst du?
Ja, ich sag mal, wenn man Familie breit definiert, dann sind die Leistungen sozusagen ja auch breit. Mhm. Und Regenbogenfamilie, und wir kommen ja in eine Welt, in der wirklich diese Offenheit für Diversität prägend sein wird, aber auch die Gegenkräfte. So, und das ist ja eigentlich das Spannende,
dass je mehr sich der Fortschritt bewegt, Stück für Stück, auch die Gegenkräfte ihre Krallen ausstrecken.
Das ist halt so ein bisschen die Frage nach der Blase.
Ja.
Du hast es am Anfang aufgeworfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind als Regenbogenfamilie von der Gesellschaft nie sehr viele Gegenkräfte entgegengetragen worden.
Du bist aber auch Städterin.
Aber da ist eben die Frage, ist das meine Blase, in der ich bin? Ist das, weil ich Städterin bin? Das kann ich nicht beantworten. Aber ich spüre eigentlich tatsächlich von der Gesellschaft weniger Gegenkräfte als von der Politik in diesem Moment.
Weil und das würde eigentlich auch den empirischen Daten entsprechen, dass die Bevölkerung eigentlich den Themen immer vorausgeeilt ist und die Politik Nachzügler war.
Tatsächlich an der Stelle nehme ich das tatsächlich so wahr, dass der gesellschaftliche Konsens viel früher da ist als und die Politik dort wirklich tatsächlich um einige Jahre einen Zeitversatz hat und dahinterherläuft.
Das heißt, dein Sohn, der wird vielleicht mal neugierig gefragt, wie sieht denn das bei euch zu Hause aus? Aber er hat er kam noch nie mit schweren Fragen nach Hause.
Ich glaube tatsächlich, mein Sohn bewegt sich ja sehr stark in der Kinderwelt.
Ja.
Er bewegt sich in der Kinderkrippe, er bewegt sich im Kindergarten, demnächst mit Glück vielleicht im Hort und in der Schule. Und in der Kinderwelt gelten, glaube ich, andere Regeln. Und in der Kinderwelt ist das unfassbar toll, dass da ein Kind ist, das zwei Mütter hat.
Ach ja, das...
Und dann tritt mein Sohn ganz stolz auf und sagt, ich habe auch zwei Väter. Und dann ist erstmal Ruhe. Und dann ist großes Erstaunen, wie man das zweimal haben kann. Das ist was Tolles.
Ja, jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht. Denn das ist... Wo kommen die zwei Väter her?
Ich habe es ja schon angesprochen, die Frage, wie tut man mit dem Spender? Wie macht man das? Wie geht man da miteinander um? Und wir haben einen Mann gefunden, der uns bei unserem Kinderwunsch geholfen hat und der aber gesagt hat, ich bin mir nicht so sicher, was das mit mir macht, wenn ich dann auch ein Kind habe.
Ja.
Und ich würde mir erst mal fest vornehmen, euch als Eltern zu lassen. Ich möchte da überhaupt gar keine Position einnehmen. Ich würde mich freuen, regelmäßigen Kontakt mit meinem Sohn zu haben.
Ja.
Aber nicht tatsächlich in eine Vaterrolle zu gehen. Aber wenn es mich dann doch verführt, ob die Möglichkeit bestehen würde, dass er diese Rolle einnehmen kann. Das hat er schon gefragt zu Beginn des Projektes.
Also es hat ihn früh beschäftigt.
Es hat ihn sehr früh beschäftigt. Es hat auch seinen Mann sehr intensiv beschäftigt, wie er sich dazu positionieren möchte. Und wir haben Dinge lose festgehalten und haben aber auch einen äußeren Rahmen drumherum gelegt, wo wir gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass sich das aufweitet. Und derjenige, der dafür gesorgt hat, dass sich das aufweitet, ist mein Sohn.
Weil der möchte...
Der wollte irgendwann ziemlich dringend wissen, wer sein Vater ist.
Ja.
Und da war er noch ganz klein. Und der hat die beiden Männer so selbstverständlich mit in seine Familie mit dazu geholt und hat gesagt, also wenn ich da zwei Mütter habe, dann habe ich euch zwei auch als Väter. Und hat eigentlich als Bindeglied in der Mitte gemacht, dass wir ungeplant ein bisschen in so ein Co-Parenting-Modell gerutscht sind.
Das heißt tatsächlich... Eine doppelte Regenbogenfamilie.
Eine doppelte Regenbogenfamilie, genau.
So, wie ist das dann mit einer... Ich frage jetzt mal weg, weil das... Ich bin ja ein älterer Herr.
Ja.
Ja, und das... Also, ja, weil das habe ich ja so in meinen jüngeren Jahren nie richtig erlebt. Und auch mein Bekanntenkreis ist ja sozusagen älter geworden und war nie... hat den Regenbogen. Eigentlich, glaube ich, im Leben nie richtig gespürt. Mhm. Und wenn man sich trennt oder scheiden lässt?
Ja.
Dann wird das schwierig.
Dann, es besteht ja ohnehin schon sehr viel Gesprächsbedarf zwischen den vier Personen, die es jetzt gibt in Oskars Leben. Tatsächlich ist das bei mir ja der Fall, dass ich mich dann vor 2 Jahren getrennt habe von meiner Partnerin. Und Ich würde sagen, es gibt sehr viel Papier zu beschreiben, sehr viele Verträge zu machen, sehr viele Notare zu beauftragen, um eigentlich wieder genau jedem in dieser Konstellation auch über die Scheidung hinweg die Sicherheit zu geben, dass die Elternschaft auch über das hinaus bestehen wird.
Ist da auch jetzt einfach neben der Bewältigung von Trennung, das ist ja auch nicht einfach, und von Trennung und dem Trennungsprozess, und für deinen Sohn, das ist auch ein Trennungsprozess, gibt es da auch diskriminierende Sachverhalte, die der Gesetzgeber da noch festgeschrieben hat? Oder ist es dann einfach die Sortierung von einer komplexen Regenbogenfamilie?
Ich glaube, in dem Moment, wo die Adoption vollzogen ist, ist es für den Gesetzgeber, macht es keinen Unterschied mehr. Das heißt, in diesem Moment bist du auch als Co-Mama, hast genau die gleichen Rechte, Pflichten, die du als Vater auch hättest im Falle einer Trennung. Da gibt es tatsächlich, muss ich sagen, keine Differenz mehr, keine Differenzierung.
Wenn du jetzt mich als Politiker ansprichst, und mich im Grunde, ich gebe dir mal die Freiheit zu sagen, du bist so einer, ich nehme dich mal komplett in die Haftung für alle, für die vielen Hundertschaften in Berlin. Was sind dir die wichtigsten Forderungen, die du politisch hast, als Aktivistin?
Tatsächlich als Regenbogenmama ist für mich die wichtigste Forderung, die es gibt, dass es auch juristisch, auch in Form unserer Gesetzgebung, einen sicheren Rahmen für Regenbogenfamilien gibt. In allen Dimensionen, die das Regenbogenfamiliensein hat. Also sowohl für die Eltern, die quasi unmittelbar die Sorge tragen, als auch für alle, die dort unterstützt haben, auf dem Weg dahin.
Und dass dieser sichere Rechtsrahmen keine entwürdigenden Prozesse haben wie das Adoptionsverfahren?
Dass es keine entwürdigenden Prozesse beinhaltet wie das Adoptionsverfahren und auch nicht ein Bewegen im absoluten Grenzbereich der Gesetzgebung, den es gibt, sowohl für lesbische Mütter als auch schwule Väter, in dem Moment, wo sie versuchen, Eltern zu werden. Weil das ist wirklich für lesbische Paare schon sehr, sehr schwierig. Für schwule Männer ist es noch viel komplizierter. Also da müssen sie wirklich ins Ausland gehen über eine Leihmutterschaft. Das ist hier in diesem Land wirklich eigentlich unmöglich. Ja, es gibt keinen Rahmen dafür. Ja.
Und das ist der einzige. Wenn ich sozusagen der Geist aus der Flasche bin, der Deus ex machina, gibt es noch sozusagen einen Zusatzwunsch?
Ja, es gibt so einen zweiten Wunsch. Also ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit eine Familienministerin, die sehr viel aufgeweicht hat und sehr viel möglich gemacht hat. Und seitdem ist eigentlich im Bereich
von der
Familien...
Frau Schwesig?
Nein. Also die letzte große Bewegung, die ich eigentlich verspürt habe, war noch zu Zeiten von von der Leyen.
Okay, ja.
Und da sind ja letztendlich Dinge wie, dass der Staat einen Kinderkrippenplatz zur Verfügung stellen muss und Ähnliches auf die Straße gebracht worden. Und so starke Bewegungen braucht es, glaube ich, wieder. Es braucht jemanden in diesem Ministerium, der bereit ist, auch an diesen Bereichen mit dem Zeitgeist zu gehen und einfach sich über die Interessenverbände hinwegzusetzen und Elternwünsche einfach umzusetzen.
Das heißt, dieses ganze Thema Anspruch auf Ganztages...
Anspruch auf Ganztagesbetreuung, dass das nicht mit der Kinderkrippe erlöscht, dass ich meine, dieser Anspruch über den Kindergarten, über die Schule, dass der sich immer weiter fortsetzt, dass einfach der Gesetzgeber absichern kann, dass jeder, der möchte, einen Betreuungsplatz erhält für sein Kind.
Okay. Ich habe ja eine Kollegin, die Frau Henning-Blah, die richtig kämpft. Und zwar an allen existenziellen Themen, bis hin auch zur Sterbehilfe.
Ja.
Und weil sie im Grunde, also sie ist eine
eine liberale Frau, die im Grunde für die Freiheit des Menschen, wie er oder sie ihr Leben gestalten will, kämpft. Also das Thema würde ich mitnehmen, unabhängig. Ja. Jetzt mal, dass wir hier, glaube ich, ein spannendes Gespräch hatten, aber wir müssen da einen Vorstoß machen. Das sehe ich schon so, ja. Nein, weil ich komme ja auch aus einer Welt, das werde ich nachher sagen, ich komme aus einer Welt als eher etabliertes homosexuelles Paar, das im Grunde sagte, mit der Ehe für alles ist eigentlich...
Ist doch jetzt gut.
Ist doch gut.
Ja. Jetzt haben wir doch alles, was wir wollten. Ja, ist tatsächlich noch ein ganz, für alle, die aus diesem Lebensmodell dann heraus noch eine Familie gründen wollen, für die fehlt tatsächlich noch ganz viel.
Ja, da und noch das, viel zu machen. Und das ist mir eigentlich aufgegangen.
Ja.
Das war meine Blase.
So, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, des Unwissens. Es ist einfach gar nicht so bekannt. Also, das stoße ich immer wieder drauf. Du bist nicht der Erste, der überrascht ist, wenn ich es ihm erzähle.
Ja, und ich bin ja nicht ablehnend, sondern sage ganz im Gegenteil, das muss beseitigt werden.
Ja.
Also schlicht und einfach eine... Wobei, ich tendiere ja in der Politik immer dazu, Wissenslücken zu hinterfragen, ob es wirklich nur Wissenslücken sind.
Oder ob die nicht praktisch waren.
Ja, ob die nicht ganz praktische Interessenskonflikte und Verteilungskämpfe und so. Nein, aber das war wirklich ein tolles Gespräch. Und also für mich auch in meiner dritten Karriere als Politiker, ich nehm wirklich was mit. Ich habe was dazugelernt und ich möchte das auch in Handeln nutzen.